Let's Start. Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schön, dass ihr dabei seid. Ich stelle euch inspirierende Menschen vor, die mit Mut, Offenheit und Kreativität unser Staatswesen transformieren. Ganz nach dem Motto: Wir sind der Staat. Zwei persönliche Schicksalsschläge, nämlich die eigene Entführung und der Flugzeugabsturz seines Vaters, haben Bodo Jansen zu einer Art inneren Umkehr bewogen. Und als neuer CEO eines familiengeführten Hotelunternehmens, Upstalsboom, hat er dann eine authentische Unternehmenskultur eingeführt. Dazu gibt es, wie ich finde, einen sehr berührenden Film, Die stille Revolution, den sollte man unbedingt mal gesehen haben. Da geht es um Transformationsprozesse in Unternehmen. Ist auch für den Staat total interessant. Heute vermittelt Bodo in zahlreichen Büchern, aber auch in Coaching-Kursen den Weg auch zu authentischer Führung in Unternehmen und, wie ich gerade erfahren habe, auch im Staat. Dabei steht also der Mensch immer im Vordergrund und das schätze ich eben sehr und ich bin so unglaublich dankbar. Ich habe schon gesagt, ich bin ganz aufgeregt, dass Bodo Jansen sich Zeit nimmt für die deutsche Verwaltung, auch um ein Stück über einen Paradigmenwechsel in der Führungskultur im Staat zu sprechen. In seinem neuesten Buch, Das neue Führen, greift er auch ganz viele Zeitgeistthemen auf. Das ist total interessant. New Work oder KI und verortet sie, wie ich finde, nochmal ganz neu und auf eine wohltuende Art und Weise, dass man wieder eine mehr Klarheit und Orientierung hat. Also das Buch sollte man auf jeden Fall lesen. Es spendet sehr viel Zuversicht und gibt Mut. Aber erstmal herzlich willkommen, lieber Bodo Jansen, bei Let's Start.
Dorit, ganz lieben Dank für die Einladung erst einmal und auch für die Einführung jetzt.
Ich habe gerade schon über dein Buch gesprochen, Das neue Führen. Und da wendest du dich ja auch explizit an Führungskräfte in Spitzenpositionen und sagst, gerade die mittleren Management, die sitzen so zwischen beiden Stühlen. Aber eigentlich sitzt ja immer irgendjemand oben drüber und einer unten drunter. Und ich habe so festgestellt, die Leute fühlen sich, egal wo sie sitzen, einfach immer so ein bisschen ohnmächtig. Und ich finde, dass Du sendest so einen tollen Appell, an Selbstverantwortung in die Welt. Was ist denn so, dein Umgang mit Ohnmacht und wie kann man eigentlich wieder Souveränität erlangen?
Ich glaube, dass es erstmal um das Bewusstsein darüber geht, dass es Themen gibt, über die wir nicht verfügen können. Dass wir tatsächlich ohnmächtig sind, auch wenn wir uns das anders wünschen und dass wir teilweise auch Angst davor haben, ohnmächtig zu sein, dass wir abhängig sind, dass wir ausgeliefert sind. Und der Mensch tut ja sehr viel dafür, dem zu entgehen und dieser Angst vor der Ohnmacht zu entgehen. Und das ist etwas, wo ich gelernt habe, dass es vielleicht helfen kann, auch für sich selbst einzugestehen, dass es einfach Dinge gibt, die liegen nicht in meiner Macht. Und das sind eigentlich die meisten. Ja, denn wenn ich jetzt nach außen schaue, was geschieht dort, das Verhalten eines anderen Menschen oder auch die politischen Entwicklungen, wenn ich jetzt mal an die Ministerien denke, wenn ich an den Ukraine-Krieg denke oder Corona denke, also es gibt ganz viel, darüber können wir nicht verfügen. Das Einzige, was wir wirklich können, ist unsere Einstellung dazu wählen und uns zu den Dingen eben so oder so einstellen. Das ist ja, sagt der Viktor Frankl auch, die letzte Freiheit, die wir als Mensch haben, ist es, sich zu den Dingen so oder so einzustellen. Und das ist für mich eine ganz wunderbare Möglichkeit, mit Ohnmacht umzugehen.
Das entspannt mich gerade total, was du sagst. Also ich merke das so, weil ich habe ja ganz viele auch Pionierinnen und Pioniere in meinem Netzwerk und da geht es auch immer darum, wirksam zu werden und so weiter. Und tatsächlich höre ich diese Stimme, die du jetzt so, was du jetzt so sagst, diese Art von Denken, höre ich fast gar nicht. Deswegen ist es so wichtig, dass wir heute miteinander sprechen und auch zu sortieren, was kann ich ändern, was kann ich nicht ändern.
Ich kann ja direkt mal vielleicht auch, du hast die Entführung angesprochen, das ist ja so eine Situation. Mhm. Und letztendlich besteht da ja die vollkommene Ohnmacht. Und in dem Moment ist das auch ganz schwerwiegend und anstrengend und auch sehr schmerzhaft, sich dieser Ohnmacht auszusetzen. Dagegen kann ich dann eben nichts tun. Das ist dann so, wie es ist. Und wenn ich direkt an eine der Scheinhinrichtungen denke, und zwar an die letzte, an die ich mich erinnere, da gab es so einen Moment, da habe ich mich dem Tod hingegeben. Also ich habe angenommen, was ist. Ich habe den Widerstand überwunden und mich dem Tod hingegeben. Und in dem Moment entstand eine ganz große Leichtigkeit. Und dieses sich hingeben, sich auf etwas einlassen, vielleicht auch auf etwas, was nicht unserer Vorstellung entspricht, unserer Meinung entspricht, ja, was anders ist, als wir uns das vorstellen. Das ist eigentlich, da war dieser Widerstand gegen den Tod symbolisch dafür. Und ich habe gelernt, dass in dem Moment, wo ich mich auf etwas einlasse, ich den Widerstand auflöse, die Dinge plötzlich ganz einfach werden. Und die Kunst besteht nur darin, herauszufinden, was denn das ist, worüber ich verfügen kann und worüber ich nicht verfügen kann. Und das braucht Weisheit. Also die Selbsteinschätzung, okay, das ist jetzt etwas, das ist jetzt, wie es ist. Und das ist gut so, wie es ist, weil es ist so, wie es ist. Und das ist etwas, daran kann ich jetzt was ändern. Da habe ich die Möglichkeit, eine Entwicklung herbeizuführen oder etwas dafür zu tun, dass es anders und besser wird. Und das für sich einzuschätzen, ich glaube, das ist die allergrößte Herausforderung.
Du hast tatsächlich recht, weil ich merke das so, wenn ich das Gefühl habe, es geht irgendwie gerade nicht weiter, dann wird mein kreatives Gehirn angefunkt und dann finde ich aber irgendeine Lösung, auf die ich vorher gar nicht gekommen wäre und dann geht es ja doch irgendwie weiter. Ist das vielleicht jetzt auch etwas, was so ein bisschen Zeitgeist sein darf, dass man eben guckt, was kann ich ändern, was kann ich nicht ändern, und sich auf das zu fokussieren, was man tatsächlich auch in der Hand hat, damit man sich auch mehr spürt und wirksamer fühlt?
Ja, das, was du gerade beschreibst, dieses Möglichkeiten finden, das ist ja etwas, was ich nicht so häufig erlebe. Und das gehört eben zu dieser letzten Freiheit, die wir als Mensch haben. Die einen zerbrechen an einer Krise, während die anderen an einer Krise wachsen. Und die Frage ist, was unterscheidet diese Menschen voneinander? Und die einen fragen nach Gründen und fragen, wieso ist mir das passiert? Wieso ist das so? Und auf diese Frage gibt es keine Antwort. Die finden wir häufig nicht. Und die anderen fragen, was wird mir dadurch möglich? Also die denken in Möglichkeiten. Und dazu gehört natürlich so ein Vertrauen in das Leben an sich, dass das Leben mir nur etwas beschert, was dazu beiträgt, mich als Mensch weiterzuentwickeln. Und die Frage, um die es dann geht, in so ganz schwierigen Situationen ist, was wird mir dadurch möglich? Und ich Es gibt immer Möglichkeiten. Und das ist das Faszinierende. Und das ist, hast du gerade total schön beschrieben, vielleicht weil du selbst die Erfahrung gemacht hast, dass es immer eine Möglichkeit gibt. Und die Aufgabe besteht dann darin, zwischen all den Möglichkeiten die Möglichkeit zu identifizieren, aus der ich eine Wirklichkeit machen möchte.
Wenn wir jetzt mal den Bogen schlagen zu dieser grundsätzlichen Haltung, die du beschreibst, in die Bürokratie. Du schreibst das auch schön in deinem Buch, dass Bürokratie ist Ausdruck von Angst und ein Stück weit vielleicht auch Ohnmachtsgefühl so in dieser ganzen Bürokratie. Ich glaube, wir haben einfach ein bisschen das Haus vollgestellt. Wir müssen mal ein bisschen aufräumen. Wie kommt man da denn zum Beispiel wieder raus? Also der Mensch in so einem System, was im Prinzip ihm so viele Stricke auferlegt an rechtlichen Regularien und vor allen Dingen so, ja, so ungeschriebenen Verhaltenskodizes. Das ist total interessant, ne? Was man so tun darf und was nicht. Wenn die rausgehen aus dem Büro, sind die total normal. Aber im Büro ist es ganz was anderes. Hast du das auch schon so in deinen Coachings oder erlebt oder auch in deinem eigenen Unternehmen oder an dir selbst? Und wie gehst du damit um?
Also die Erfahrung, die ich für mich gemacht habe, dass meine Angst und meine Unsicherheit bei uns im Unternehmen zu dieser Bürokratisierung geführt hat. Und dass meine Angst und Unsicherheit, du hast es angesprochen, nach dem Tod meines Vaters, der mit dem Flugzeug abgestürzt ist und ich im Alter von 33 Jahren ohne große Vorkenntnisse dann in die Verantwortung gegangen bin und das Unternehmen dann ja geführt habe, ohne wirklich zu wissen, wie es geht. Und was machen wir, wenn wir Angst haben und unsicher sind? Wir versuchen, Sicherheit zu gewinnen und ja, versuchen natürlich, alles transparent für uns zu gestalten. Wir versuchen, Mechanismen einzustellen, also letztendlich so ein Board zu erarbeiten, wie ein Kapitän auf der Brücke eines Schiffs, wo ich alle Informationen bekomme, die ich brauche, um das Schiff zu steuern. Und das habe ich eben auch gemacht, weil mir diese ganzen Informationen, die ich bekommen habe, vermeintliche Sicherheit geschenkt haben. Und die Konsequenz für die Mitarbeiter war, dass sie gesagt haben, seitdem du Einzug erhalten hast, hat die Bürokratie Einzug erhalten und wir sind eigentlich dafür da, Freund zu sein für jemanden, der bei uns zu Gast ist. Wir wollen Gastfreundschaft leben. Und seitdem du da bist, sind wir 50% unserer Zeit damit beschäftigt, Dinge zu dokumentieren, Prozesse zu beschreiben, damit du dich sicher fühlst. Und das ist natürlich etwas, was den Mitarbeitern auch klar dieses Gefühl vermittelt hat, ich vertraue ihnen nicht. Und das ist also was ganz Großes, dass meine Angst plötzlich dann zur Angst der Mitarbeiter geworden ist. Und nichts kostet einem Unternehmen und einem Menschen so viel Zeit, Geld und Energie wie Angst.
Ja, so ist es. Also ich sage das auch ganz oft bei Kollegen, wenn die jetzt nicht so richtig weiter wissen, ich so, bitte schleudert eure Unsicherheit nicht ins System. Das ist wie so eine Echokammer, die wird immer größer und immer größer. Und ich stecke andere Leute an. Das ist tatsächlich fast so ein bisschen wie so ein Virus, den man dann weitergibt. Wie hast du das denn daraus geschafft, also diese Angst zu besiegen? Weil das ist doch eine sehr persönliche Entwicklung, die man da durchmacht. Kann ja niemand dazu zwingen, ja, kein Coach der Welt. Also das muss einfach von alleine entstehen.
Und das ist ja so die Kunst der Führung, ein Stück weit die Menschen zu unterstützen, ohne belehrend zu sein. Denn niemand lässt sich gerne belehren. Also wie kann ich unterstützen ohne erhobenen Zeigefinger? Und diese Erkenntnis, die ich für mich gewonnen habe, dass diese Mitarbeiterbefragung im Jahr 2010, wo die Mitarbeiter gesagt haben, wir wollen einen anderen Chef als Bodo Janssen, dass das nur Ausdruck meiner Angst war. Das braucht ein bisschen, um das für sich zu verstehen. Und das ist etwas, wo ich die Lanze breche für den Menschen an sich. Ich glaube, der Mensch tut immer sein Bestes. Und er ist sich nur vieler Dinge nicht bewusst, die der Mensch tut, die er tut. Wir sagen ja, sprechen auch von blinden Flecken. Und wir haben bei uns so ein kleines Spiel in unser Curriculum. Das ist so der Kernprozess der Persönlichkeitsentwicklung bei uns. Da lachen sich immer alle schlapp, weil dann komme ich irgendwo rein und dann habe ich irgendwie so ein Post-it auf den Kopf geklebt oder irgendwo, den ich nicht sehen kann. Und dann kommen die Mitarbeiter auf mich zu und sagen mir, ja, du hast da einen Aufkleber auf dem Kopf. Und dann sage ich, wo habe ich denn Aufkleber auf dem Kopf? Ja, da. Bist du bekloppt? Ich sehe den nicht. Ja, und dann spielen wir das Spiel, ich sehe was, was du nicht siehst. Und dass die Mitarbeiter sehen was, was ich nicht sehe. Also alle schauen aufs brennende Haus und nicht Klaus, der schaut raus. Und das ist eigentlich die Situation, die wir haben. Also da ist ja niemand böswillig. Ja, sondern da sind einfach Verhaltensmuster, die Ausdruck meiner Geschichte sind, meiner Prägung sind. Und diese Verhaltensmuster sind dann vielleicht Ausdruck auch einer Angst. Und der Weg, den wir für uns also gefunden haben, ja letztendlich auch, ist zum Beispiel erstmal nach den Ursachen zu forschen. Generell. Also alles hat einen Grund, auch das Verhalten eines Menschen, wenn mir jemand sagt, der ist ein Low-Performer, der arbeitet nicht vernünftig, dann frage ich erstmal, was ist diesem Mensch wichtig und wie sieht deine Führung aus? Wird deine Führung diesem Menschen gerecht? Oder behandelst du ihn als Objekt und betrachtest Gerechtigkeit als Gleichbehandlung und behandelst ihn oder sie genauso wie die anderen? Das ist ja häufig das, wo dann eben diese Themen entstehen. Und was wir herausgefunden haben bei der Angst ist eben auch Viktor Frankl, wie gesagt, der spielt eine große Rolle bei uns, die Logotherapie, dritte Wiener Schule der Psychoanalyse, ist, dass es drei Quellen gibt, drei wesentliche Quellen von Angst. Das haben wir die Angst vor dem Leid. Wir wollen nicht leiden. Kein Mensch will leiden. Die Angst vor der Schuld und die Angst vor dem Tod. Und das ist, dass das Spannende daran ist, es gibt kein Leben ohne Leid, ohne Schuld und ohne Tod. Also anstatt permanent davor versuchen zu flüchten, geht es bei der Führung darum zu lernen, damit zu leben oder vielleicht sogar damit umzugehen. Also das zu nutzen. Die Enttäuschung zum Beispiel. Kennst du vielleicht die Aussage, ja, ich habe Angst davor, enttäuscht zu werden. Und wir sagen bei uns, Enttäuschung ist ein ganz großes Geschenk. Ja, weil sie eben mir dabei hilft, mehr dessen bewusst zu werden, was meine Persönlichkeit macht, als sich danach zu richten, was die anderen von mir wollen. Also die Frage ist, lebe ich dein Leben, ja, oder lebe ich mein Leben? Was dazwischen steht, ist die Enttäuschung, nämlich, dass ich dich darauf aufmerksam mache, nur weil dir das gefällt. Ja, heißt das nicht, dass ich das jetzt tue. Und viele Menschen, ja, die wollen einen inneren Frieden zu Lasten, einen äußeren Frieden zu Lasten eines inneren Krieges. Und das haben wir ganz häufig. Aus Angst davor, jemanden zu enttäuschen, nicht mehr dazuzugehören, dann leide ich ja. Ja, dann habe ich Angst davor, jemanden zu enttäuschen und ja, führe lieber einen inneren Krieg und werde dann krank. Und das sind so Themen oder auch das Schuldthema ist in Deutschland ja ganz groß. Also die Angst davor, sich schuldig zu machen, hängt wahrscheinlich mit unserer Geschichte auch zusammen. Und dass dann eben lieber die Verantwortung auf irgendein Zertifikat übertragen wird, als selbst dafür einzustehen. Auch das nochmal für sich zu verinnerlichen, dass es kein Leben ohne Schuld gibt. Ja, sondern dass jeder von uns macht sich an jemanden oder etwas schuldig, ob wir wollen oder nicht. Und einfach das für sich anzunehmen und zu versuchen, das so gering wie möglich zu halten. Und aber dann ihn dann nicht davor zu flüchten. Denn es ist nicht die Angst, ist das Problem, glaube ich, sondern die Angst vor der Angst. Wir dürfen keine Angst haben. Kennt man ja, du Angsthase, Indianer kennt keinen Schmerz und, und. Dann potenziert sich das Ganze. Also für uns, und das ist so ein Führungsthema, spielt die Angst eine ganz zentrale Rolle. Und die Führungsaufgabe besteht darin, Menschen aus der Angst heraus zurück ins Vertrauen zu führen.
Ich bin ein riesengroßer Angsthase gewesen. Also mein Name war Angsthase. Ich kann das gut verstehen. Ich kenne alle Facetten der Angst. Ich habe auch viel dafür getan, um mich hier in Deutschland anzupassen. Ich komme eigentlich aus Rumänien und ich weiß genau, was du meinst. Und dieser innere Kampf und der äußere Friede, ja, also das sind, also ist absolut mein Zuhause. Du hast so eine therapeutische Wirkung, merke ich gerade. Ich erzähle dir hier so ganz persönliche Sachen in meinem Podcast, die ich sonst nicht so erzähle. Da muss man aber erstmal dahinter steigen. Also wenn eine Führungskraft zu dir kommt, nicht? Und du machst ja auch Coachings, habe ich gehört. Du machst auch Coachings für den Staat, habe ich gehört. Also deswegen, da kommen wir aber gleich nochmal dazu, wie man an dich rankommt. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ich habe ein bisschen gebraucht, aber vielleicht gibt es ja auch einen einfachen Weg. Wenn du jetzt beispielsweise Führungskräfte hast, dieser Moment von der Angst ins Vertrauen, ist es dann so ein Aha-Effekt, also so wie so ein ganz kleiner Lichtstrahl so in die Höhle oder wie entwickelt sich das? Wie lange braucht man denn dafür Zeit? Ich meine, wir haben ja einen riesigen Personalkörper im Staat, unheimlich viel Angst. Wann werden wir denn damit fertig sein? Also wie ist so ein Prozess zu gestalten?
Ich glaube, das ist schon eine ganz wichtige Erkenntnis, die wir für uns gewonnen haben, ist es, dass es bei der Entwicklung des Menschen nicht darum geht, fertig zu werden. Wir sind nie fertig. Es geht vielmehr darum, jeden Tag wieder zu versuchen, anzufangen. Ja, weil das ist etwas, diesen Druck, den höre ich auch. Du hast gerade auch davon gesprochen, dass ich auch mit dem Staat zusammenarbeite, und ich erinnere mich an einen Vortrag mit anschließendem Workshop einer Polizei in Hamburg, und da kam die Frage: Bodo, wie erreiche ich denn alle? Sag ich, gut, indem ich es gar nicht versuche. Weil du hast etwas Zweites, sehr Entscheidendes gesagt: Die Menschen, die Voraussetzung dafür, dass Entwicklung überhaupt erst möglich wird, ist es, es zu wollen. Und nun gibt es natürlich Menschen, die wollen gerade nicht, können vielleicht auch gerade nicht, weil ihre Lebenssituation das nicht hergibt. Ich habe das ja auch im Buch beschrieben. Wir können nicht darüber verfügen, ob sie wollen. Wir können nicht darüber verfügen, ob Menschen vertrauen. Wir können nicht darüber verfügen, ob Menschen in die Verantwortung gehen wollen. Das liegt nicht in unserer Macht. Wir können einladen, wir können inspirieren und ermutigen. Und ob die Saat, die wir sehen, auf fruchtbarem Boden fällt, hängt nicht von uns ab. Vielleicht ein Stück weit. Finden wir die richtige Sprache, finden sich die Menschen angesprochen, aber hängt auch sehr stark von der Lebenssituation des einzelnen Menschen ab. Und wenn ich gerade eine Schwiegermutter zu Hause habe, die ich pflegen muss, oder mein Hund überfahren worden ist, oder ich gerade in Trennung lebe oder gerade jemanden finde, das sind alles Faktoren, auf die habe ich keinen Einfluss. Die haben aber Einfluss darauf, ob jemand will oder nicht will. Aber das ist, wie du sagst, das ist die Voraussetzung. Ja, es gibt so im Biblischen, gibt es so ein Gleichnis, das hat mir mein Mentor damals gegeben, Anselm Grün. Da gibt es ein Gleichnis von dem Mann, der geheilt wird nach 38 Jahren. Und das Thema ist: Nimm dein Bett, steh auf und geh. Und er fragt diesen Mann, der 38 Jahre gelähmt war, der auch Angst hatte. Ja, das ist ein symbolisches Bild dafür. Als letztes: Willst du gesund werden? Und das ist eigentlich die entscheidende Frage: Will ich? Und nun haben wir natürlich im Unternehmen auch mit Menschen zu tun, die nicht wollen. Die sagen: Gute Arbeit für gutes Geld. Ja, oder haben andere Motive, weshalb sie dort arbeiten. Das darf sein. Denn der Grund, ja, weshalb Transformationen in der Regel scheitern, ist der Widerstand gegen den Widerstand. Also es geht nicht darum, dem Widerstand Widerstand zu leisten, sondern es geht darum, den Widerstand zu verstehen. Ja, was ist der Grund dafür, dass da jetzt Widerstände entstehen? Ist es eine Unterforderung, ist es eine Überforderung oder ist es Angst? Das sind die drei Kernthemen, die ich dort kennengelernt habe. Und darauf einzugehen. Und dann geht es nämlich darum, ja, ist da jetzt, wer ist diese Führungskraft? Ist eine Führungskraft, die unterfordert ist, also vielleicht bequem geworden ist? Das entsteht ja so aus der Unterforderung heraus, und Bequemlichkeit, ja, warum soll ich denn noch? Ich bin satt, ich habe doch meine Position erreicht, habe meinen Stuhl, jetzt soll ich wieder von vorne anfangen und Dienstleister werden, ja, obwohl ich eigentlich Führung als Privileg betrachte. Das ist so die Unterforderung. Dann gibt es die Überforderung. Die Menschen sind unsicher, fühlen sich dem nicht gewachsen. Der Kontext passt nicht, um sich dort entsprechend zu entfalten, oder sie haben eben Angst. Und dann geht es um dieses Vertrauen. Und Vertrauen haben wir zwei Wege gefunden. Einmal über das Ausprobieren, also dass ich als Führungskraft die Menschen ermutige, das Risiko zu wagen. Also etwas auszuprobieren, was sie sich nicht vorstellen können, ohne das Risiko einzugehen, ihr Gesicht zum Beispiel zu verlieren. Also ganz kleine Schritte. Probier mal aus, dieses Ausprobieren. Denn ohne die Bereitschaft, ins Risiko zu gehen, kann kein Vertrauen entstehen. Das erleben wir bei den Kindern. Wenn wir unseren Kindern versagen, ihren Schulweg eigenständig zu ergründen, und wir es vereiteln, dass sie sich auch mal die Knie aufschlagen, dann werden sie nie das Vertrauen in sich finden, weil es nie auf die Probe gestellt worden ist. Und das ist etwas sehr Entscheidendes. Also anstatt zu belehren, die Menschen zu ermutigen, etwas auszuprobieren. Und dann der andere Weg, der führt eben über den Ursprung, du hast es gerade auch gesagt, New Work, das Ursprungsmotiv des Begründers vom New Work, Friedrich Bergmann, der sagte, es geht bei der Arbeit als darum, ein Mittel zum Zweck dafür zu finden, herauszufinden, was das ist, was ich wirklich, 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 wirklich will. Und da geht es um Selbsterkenntnis. Und das kann ich eben auch über die Arbeit als Mittel zum Zweck dafür betrachten, herauszufinden, was ich kann, was ich will, was ich gut kann. Bin ich gerade ein Pinguin, der den Baum hochklettert? Ja, das ist hässlich und anstrengend, und das macht mich nur, frustriert mich ohne Ende. Oder mache ich was anderes? Und je bewusster ich mir meines Selbst werde, also je mehr ich weiß, was ich kann, wofür es sich lohnt, aufzustehen, was meine Talente sind, aber auch, also meine Sonnenseiten, aber auch meine Schattenseiten, desto mehr kann ich dem vertrauen, ja, weil ich weiß, was ich kann, und ich weiß, was ich nicht kann, und dann gewinnt man so ein Gefühl für sich. Und das ist der zweite Weg, um Vertrauen zu finden. Diese beiden Wege, die leisten wir bei uns, junge Menschen zum Beispiel, mit denen ich auf den Kilimandscharo gehe oder in die Arktis, oder andere Menschen, mit denen ich sogenannte Exposures mache, also Herausforderungen versuche zu meistern, in denen sie ins teilweise massive Risiko gehen, ohne die Angst haben zu müssen, dass für sie nachhaltig daraus ein Schaden entsteht. Und das andere ist eben dieser Weg, sie zu begleiten, sich selbst ein bisschen kennenzulernen.
Das klingt spannend, was du da machst. Unser Thema ist ja heute Führen in Zeiten der Unvorhersehbarkeit. Und wenn du von diesen Touren erzählst, das ist ja total unvorhersehbar. Ich meine, gut, die haben dich dabei, deswegen denken sie, der Bodo wird das schon irgendwie regeln für uns. Aber ich gehe mal davon aus, dass du die Situation so gestaltest, dass sie auch selber teilweise ins Risiko gehen müssen. Also erzähl mal ein bisschen von diesen Reisen.
Ich bin dann Teil der Reise, und die Reisen finden statt ohne Netz und doppeltem Boden in der Regel. Und tatsächlich, wenn ich mal den Kilimandscharo, den Berg als Metapher für das Leben nutze, dann hat jeder vielleicht oder haben einige Menschen so ein Ziel, das sie erreichen möchten, und erleben eben, dass doch jeden Tag wieder was anderes geschieht, was darauf Einfluss hat, wie schnell ich vorankomme, ob ich vorankomme oder das Ziel in Frage stellen muss. Also ich habe den Kilimandscharo ja gar nicht, den Gipfel gar nicht erreicht als Einziger. Ich bin bewusstlos geworden, und ja, für mich ist das, was ich dort zum Ziel gemacht habe, hat nicht funktioniert. Für die anderen hat es funktioniert, aber sie waren eben täglich diesen Unvorhersehbarkeiten, die sie auch nicht verfügen konnten, ausgesetzt. Und da kommen ja zwei Themen, ne? Dieses Unvorhersehbare ist ja auch häufig nicht verfügbar. Also wir sind dem ausgeliefert. Das kann auch das Verhalten eines Vorgesetzten sein. Also das unterscheidet sich für mich nicht, ob ich über eine Corona-Pandemie oder einen Vorgesetzten spreche. Auf beides habe ich kaum Einfluss. Ne? Das Verhalten des Menschen oder eine Pandemie oder der Regen am Berg des Kilimandscharo oder der Eisbär in der Arktis. Habe ich erstmal die Situation, und dann bin ich gefragt, was machen wir jetzt daraus? Und das ist eigentlich genau das, worum es im Leben geht, ja, aus der Opferrolle heraus in die Selbstwirksamkeit, in die Selbstverantwortung zu kommen, die Menschen eben diese Erfahrung machen zu lassen, dass sie es tatsächlich selbst in der Hand haben, das Beste aus einer Situation zu machen. ohne die Garantie dafür zu bekommen, dass es gut ausgeht. Und das ist das Entscheidende. Ja, das, was du sagtest gerade, ja, Bodo sorgt schon dafür und der, im Zweifel hat er die Antworten. Der Zweck unseres Unternehmens besteht darin, Menschen zu stärken. Das Gegenteil von Menschen stärken ist, sich für Menschen stark machen. Denn in dem Moment, wo ich mich für Menschen stark mache, schwäche ich sie, beraube ich sie der Möglichkeit, an diese Herausforderung zu wachsen. Von daher ist das Thema bei uns auch, und das verwechseln manchmal, wenn die zu uns kommen, ja, ich bin ein eher unangenehmer Chef. Ja, weil ich ihm keine Antworten gebe mehr. Weil ich weiß, wer fragt, führt und nicht wer Antworten gibt, führt. Ich fordere die Menschen dazu auf, selbst Antworten zu finden. Und ich bin auch bereit, wenn die Antworten nicht meiner Auffassung entsprechen, das auszuhalten. Dann läuft es halt mal anders und dann geht es vielleicht auch mal schief. Und dann den Menschen daraus keinen Strick zu drehen, sondern ihnen die Möglichkeit zu schenken, daraus eine Lehre zu ziehen. Das ist das. Und das ist ja eigentlich, ich sagte vorhin, unterstützen, ohne zu belehren, geschieht nicht, indem ich den Menschen sage, was sie zu tun haben und was sie nicht zu tun haben, wie sie es zu tun haben und wie sie es nicht zu tun haben, sondern das geschieht, indem sie die Möglichkeit bekommen, selbst eine Erfahrung zu machen.
Das ist jetzt ein ganz krass anderer Blickwinkel. Also ich bin total bei dir. Ich erlebe es natürlich ganz anders. Sonst bräuchte es ja diesen Podcast nicht und jetzt bräuchte es auch deine Arbeit nicht, wenn alles schon klar wäre. Jemand, der gerne Verantwortung übernimmt für andere, tatsächlich störe ich mich daran. Das ist übrigens fast in jeder Stellenbeschreibung steht das drin. Wo ich so denke, was heißt denn das eigentlich? Ich übernehme Verantwortung für andere. Die anderen haben doch auch Verantwortung für sich. Und mir wäre es ehrlich gesagt lieber, also falls hier ein paar Personaler zuhören, mal drüber nachzudenken, ob man in der Stellenbeschreibung nicht einfach schreibt, jemand, der gerne andere Menschen stärkt. Ich glaube, das sagst du auch ganz oft, ne? Menschen stärken, das ist deine Mission. Und tatsächlich ist es so, ich kenne viele Leute ja aus meinem Netzwerk und die in den Behörden arbeiten, wenn sie da in dieses, ich stärke Menschen und nehme mich mal zurück, akzeptiere die Sachen, dann gelten sie als schlechte Führungskraft. So, und das muss man auch irgendwo aushalten können. Es ist ja nicht nur so, dass man anders denkt, sondern man, ja, man schwimmt regelrecht gegen den Strom und schadet sich letztendlich selber, weil man eben nicht dem gängigen Bild entspricht.
Also, wir haben ja gerade über die Transformation gesprochen, wenn ich das mal so als Ausgangssituation nehme. So, die einen halten mich dann für eine schwache Führungskraft. So, das kann, hat ja was mit Unterforderung oder Überforderung zu tun. Und ein Begriff, den wir für uns neu entdeckt haben, ist der Begriff der Gerechtigkeit. Ja, dass es also nicht Gerechtigkeit nicht im Sinne von Gleichbehandlung und ich weiß, wie schwer die Menschen das aushalten können, wenn der eine mehr Aufmerksamkeit bekommt als der andere, sondern Gerechtigkeit im Sinne von dem Menschen gerecht zu werden. Also wie werde ich denn dem Menschen gerecht, wie werde ich dem Unternehmen gerecht, wie werde ich der Situation gerecht? Und wenn ich davon ausgehe, dass wir nicht Objekte sind, sondern Subjekte sind, jeder von uns einzigartig ist, dann beschreibt Führung auch die Fähigkeit, dem Menschen in seiner Einzigartigkeit zu begegnen. Das heißt, ich führe dich ganz anders, ja, als vielleicht jemanden anders. Und wenn ich jetzt mal den Bergführer nehme und da ist ein Österreicher oder ein Allgäuer, der geführt werden soll und ich als Flachland-Tiroler, dann wird der Bergführer uns beiden nicht gerecht, indem er beide behandelt wie den einen oder anderen. Weil ich würde auf der Strecke bleiben als Flachland-Tiroler und der andere würde langweilig, ja, wäre gelangweilt. Das heißt, bei der Führung geht es für uns darum, den Menschen dort abzuholen, wo er steht. Und dieses Gefühl der Überforderung oder Unterforderung, da stimmt, werde ich diesem Menschen nicht gerecht. Das ist nicht das rechte Maß für diesen Menschen. Und dann entstehen solche Aussagen wie, ich bin eine schwache Führungskraft und, und. Das heißt, ich kann jemanden überfordern. Und ich hatte tatsächlich mal jemanden bei uns, der hat bei der Stadt gearbeitet als Führungskraft und er hat dann bei uns ein Sabbatical gemacht. Und nachdem er 3 Wochen bei uns war, hat er sich an meinen Schreibtisch gekettet, hat gesagt, ich schließe mich erst wieder ab, wenn ich hier einen Job bekomme. Ich sagte, was ist passiert? Sagte ich zu ihm, er sagte, ja, der erste Teil, die erste Woche, die ich bei euch war, da fühlte ich mich wie Pipi Langstrumpf. Ich so, wie Pipi Langstrumpf. Er sagte, ja, ich habe Ich habe euch gehört, aber nicht verstanden. Ihr sprecht eine Sprache, die ich nicht verstehe. Sag ich, okay. Und sagte, in der zweiten Woche, die ich bei euch war, da fühlte ich mich wie in der Achterbahn. Ich bin eingestiegen und ich wurde mächtig durchgerüttelt. Aber ich kam am Ende des Tages wieder dort aus, wo ich eingestiegen bin. Und in der dritten Woche dann, da fühlte ich mich wie Captain Future, der unendliche Weiten erschließt. Und irgendwie bin ich dort jetzt und ich will nicht zurück. Sag ich, gut. Dann versuchen wir das und wir mussten dort feststellen, dass er in diesem Gefängnis der Bürokratie verhaftet war, im Sinne von klare Vorschriften, starre Strukturen. Also er hat sehr viel Halt von außen erfahren. Was wir gemacht haben, wir haben dieses Gefängnis aufgeschlossen und haben ihm den Weg in den Dschungel gezeigt. Aber er ist in diesem Dschungel nicht zurechtgekommen mehr. Weißt du, was ich meine? Das heißt also, wenn ich einen Menschen, der geprägt ist durch bestimmt einen Kontext, der bestimmte Dinge erfahren hat, dann plötzlich in einen ganz neuen Kontext überführe, dann ist dieser Mensch überfordert, ja, und zerbricht. Und ich habe das ganz häufig, ich hatte mal einen Marineoffizier als Direktor und den habe ich versucht, mit Stuhlkreis zu führen. Das ging krachen in die Hose. Ja, und wenn ich einem Lean Manager mit Om komme, ja, dann schüttelt er auch nur mit dem Kopf. Und das ist das, was ich meine. Also die Frage ist immer, finde ich eine Sprache? Finde ich ein Verhalten? Finde ich eine Anforderung, die meinem Gegenüber gerecht wird? Also ob sich jemand dann wirklich entwickelt, vorausgesetzt er will, hängt sehr stark von mir ab, wie ich mich mit meiner Führung auf diesen Menschen einstelle.
Ja, das ist eine große Verantwortung. Ich kann das total, total, ich teile das absolut, was du sagst, weil ich das ja selber erlebe. Ne? Ich bin jemand, ich stehe so für mich als Leuchtturm und dann gucke ich mal, wer wie mitschwingt und mitziehen will und wer auch was haben will. Also dieses an Leuten ziehen und zerren, da halte ich überhaupt gar nichts von. Das ist wirklich kontraproduktiv. Da richtet man teilweise auch wirklich Schaden an. Also an alle, die zuhören, die vielleicht so mal mit der Brechstange oder am Gras ziehen und dann reißt es ab, gibt es ja auch so einen guten Spruch, das bringt wirklich tatsächlich gar nichts, sondern einfach für Dinge einstehen und die Menschen holen sich das dann schon ab. Bei allen und auch bei wem sie wollen. Nicht jeder passt zu jedem. Du erwähntest vorhin deinen Mentor Anselm Grün, und ich hatte selbst das Vergnügen, in dem Kloster auch mal ein Schweigeretreat zu machen. Also das war ein unvergessen, also mit einer meiner Turning Points in der Entwicklung. Und du hast ja wirklich eine lange Ausbildung auch bei ihm genossen, für deine innere Transformation, hast viel, viel dafür getan. Und ich meine, ich hätte bei ihm mal irgendwie gelesen, so ein Spruch, du kennst ihn bestimmt besser, irgendwas, man darf den Menschen nicht benutzen oder wenn Menschen sich benutzt fühlen oder ich krieg's jetzt gerade nicht zusammen. Also das ist ganz entscheidend, mit welcher Haltung den Menschen du begegnest. Du nickst, du weißt, was ich meine.
Ist der Mensch Mittel oder Zweck?
Ja.
Das ist ja die Gretchenfrage, um die es überhaupt geht. Ja, ist mein Mitmensch für mich Mittel zum Zweck dafür, dass es mir besser geht, dass ich meine Interessen verfolge und meine Ziele erreiche? Oder bin ich Mittel zum Zweck dafür, dass die Menschen stärker werden? Und ich habe das mal in der Kirche gehabt, weil wir gerade bei Anselm waren, da bin ich mit einem Pater zusammengesessen und sagte, es herrscht so viel Angst in der Kirche. Da habe ich gedacht, ja, vielleicht könnte das daran liegen, dass der früheren Macht der Liebe, dass die gewichen ist, und zwar der Liebe zur Macht. Also wenn die Macht der Liebe der Macht weicht, dann habe ich natürlich ein Problem, wenn es darum geht, Macht zu erzielen. Das ist also die Frage der Haltung, des Motivs. Bin ich Führungskraft? Ja, benutze ich Führung als Mittel zum Zweck dafür, selbst Karriere zu machen. Und dieses Gefühl der Macht, wir haben über Unvorhersehbarkeit und Unverfügbarkeit gesprochen, ist ja letztendlich ein Ausdruck auch von Angst, von Schwäche auch, die sich in Stärke kostümiert. Und das ist etwas, wenn ich natürlich als Motiv, das Motiv einer Führungskraft darin besteht, oder eines Menschen, darin besteht, Macht zu gewinnen, nach Macht zu streben, dann wird all das, worüber wir hier sprechen, hinfällig sein, weil er die Menschen als Mittel zum Zweck dafür benutzt, seine Unsicherheit zu kaschieren und selbst an die Macht zu kommen. Das ist das, was ich hatte, als ich eingestiegen bin ins Unternehmen. Ich hatte Angst und ich habe ja versucht, die Macht zu gewinnen. Ja, die Macht über all das, was im Unternehmen geschieht. Und ich habe die Menschen kontrolliert und habe mir die Ergebnisse angeschaut, um Einfluss zu nehmen, Einfluss zu haben. Und ich wollte sicher sein, dass die Dinge so laufen, wie ich sie habe. Und das steht dem natürlich deutlich im Wege. Und ich habe dann ja für mich in diesem inneren Transformationsprozess bei Anselm Grün nach 2 Jahren für mich die Haltung entwickelt, der Mensch ist nicht Mittel zum Zweck für mich, dafür, dass es so läuft, wie ich es will, sondern ich in meiner Rolle als Unternehmer bin mit meinem Unternehmen Mittel zum Zweck dafür, Menschen zu stärken. Was heißt das, Menschen stärken? Dass sie aus der Angst heraus ins Vertrauen kommen, wie besprochen. Dass sie aus der Opferrolle heraus in die Selbstverantwortung kommen. Dass sie die Fähigkeit entwickeln, sich den Herausforderungen zu stellen, anstatt vor ihnen zu flüchten. Dass sie abends aufrechter nach Hause gehen, als sie morgens gekommen sind. Dass sie, wenn du so willst, Resilienz entwickeln. Oder im ethischen Sinne, ja, in der ethischen Philosophie, eine Eudaimonie entwickeln, das heißt innere Gelassenheit jenseits äußerer Faktoren. Und das ist eigentlich mein Anspruch an Führung, dass die Menschen, die ich führe, dass ich sie dabei unterstütze, für sich diese innere Gelassenheit jenseits äußerer Faktoren zu gewinnen und zu bewahren. Das heißt, egal ob da ein verrückt gewordener Chef vor mir steht oder was auch immer um mich herum geschieht, ich bewahre mir meinen inneren Frieden und meine innere Gelassenheit und handel aus dieser Ruhe heraus und finde Möglichkeiten, etwas zu tun. Und wenn ich dann sage, dann mein Motiv, mein Sinn, wenn du so willst, ja, besteht darin, Menschen zu stärken, dann stelle ich mir die Frage, wie sieht eine Führung aus, die Menschen stärkt? Wie sieht eine Organisation aus, die Menschen stärkt? Wie sieht eine Kommunikation aus, die Menschen stärkt? Ein Angebot, ein Produkt? Und wenn du jetzt jemanden hast, der sagt, ich nehme mal zwei Wortsätze. Mein Motiv ist nicht, Menschen zu stärken, sondern Macht zu gewinnen. Dann werde ich meine Führung darauf ausrichten, Macht zu gewinnen. Das heißt, andere klein halten, damit sie mir nicht das Wasser reichen. Das heißt, wie sieht eine Organisation aus, ja, die mit der ich Macht gewinnen kann? Wie sieht eine Kommunikation aus, mit der ich Macht gewinnen kann? Das ist relativ simpel. Das ist genau das Gegenteil von dem, was ich bei uns Gott sei Dank erleben darf.
Du hattest eingangs gesagt, dass wir blinde Flecken haben. Ich merke, ich habe dieses Bild mit den Post-its immer noch vor Augen. Ist es denn so ein blinder Fleck bei Menschen, die wirklich, also die Liebe zur Macht entdeckt haben und diese Macht auch ausüben gegenüber anderen und Menschen benutzen? Ist es tatsächlich so eine Art blinder Fleck? Weil es, ich muss ja schon sagen, das ist ja schon fast so ein bisschen Mainstream. Es ist ja jetzt nicht irgendwie so eine Randerscheinung, sondern es gilt ja, also das ist ja salonfähig. Oder ist es tatsächlich, haben diese Menschen überhaupt eine Kontrolle darüber oder sehen Sie sich da vielleicht auch ganz anders, eine andere Wahrnehmung oder ist es am Ende des Tages total wurscht, weil es ist ja das Ziel ist, dass ich mich dahin entwickle, wie du sagst, zu dieser inneren Gelassenheit. Draußen tobt der Sturm und ich bin im Auge des Orkans, in der totalen Ruhe, totalen Konzentration und im totalen Fokus.
Also die Aufgabe besteht also für mich jetzt darin, sich ein Stück weit unabhängig von diesen Menschen aufzustellen. Und zwar nicht im Äußeren, sondern im Inneren. Ich spreche immer von der inneren Freiheit, von dem inneren Frieden. Ja, also im Außen sind wir natürlich abhängig, das ist klar, egal von wem. Wir sind viele voneinander Abhängige. Aber es geht darum, so diesen inneren Abstand zu gewinnen von so jemandem. Ne? Also jetzt mal für mich. Und ich habe das im Bistum gehabt in Wien. Da habe ich mit dem Generalvikar gearbeitet, wir haben vorbereitet, da gab es eine Mitarbeiterbefragung, da hieß es dann, ja, die Mitarbeiter sind unzufrieden, weil die Führungskräfte sie nicht auf dem Flur grüßen. Bodo, kannst du mit den Führungskräften arbeiten? Sag ich, ja, könnte ich, kann ich, aber ich kann nicht darüber verfügen, ob das, was ich mit ihnen tue, auch zu einem Ergebnis führt, ja, ob das Wirkung zeigt. Und deshalb wäre es gut, wenn ich auch mit den Mitarbeitern arbeite, damit sie sich nicht so schlecht fühlen, wenn sie nicht gegrüßt werden. Ja, also das ist ja, es geht immer um beide Seiten, ne? Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz entscheidender Faktor. Nochmal zu der Frage. Ich glaube, dass diese Macht, diese Verhaltensmuster, die mit sich bringen, Macht zu gewinnen, eher unbewusst sind. Ja, auch wenn ich bewusste Entscheidungen treffe, aber es sind letztendlich Muster. Und 90% der Dinge, die wir tun, geschehen unbewusst, sind einfach Muster. Und es geht ein Stück weit darum, herauszufinden, woher das kommt. Und häufig liegt es ja an unbefriedigten Grundbedürfnissen, an Grundbedürfnissen, die wir als Kind, als Mensch haben und die dann frustriert worden sind. Also jeder von uns wird verletzt, weil wir haben dieses Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit, nach Anerkennung. Ja, Anerkennung ist ein ganz häufiges Thema. Ich bin nicht gesehen worden und also möchte ich gesehen werden und ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um dann gesehen zu werden. Ne? Also letztendlich will der Mensch nur für sich das gewinnen, was seinen Grundbedürfnissen entspricht. Und die einen finden den einen Weg und die anderen finden den anderen Weg. Ich will ein Beispiel geben, dass die Aussage, die dem vorausgeht, ist, manche Menschen brauchen Probleme, um glücklich zu sein. Das klingt natürlich jetzt komisch, ist aber eigentlich ganz klar, weil wir haben auch bei uns im Unternehmen Menschen, die sorgen immer für Probleme. Also es sind jetzt nicht die Brandstifter, der Feuerwehrmann, der brandstiftet, das nicht unbedingt, aber egal was du tust, die finden immer das Haar in der Suppe, die finden immer ein Problem und das geht nicht und dies, also das ist eher problematisch. Und dann haben wir das mal festgestellt, dass wenn wir versuchen, die Probleme zu lösen, dass das nicht aufhört. Und wir haben festgestellt, dass das Menschen sind, die Probleme brauchen, um sich glücklich zu fühlen, weil sie durch das Formulieren von Problemen Aufmerksamkeit bekommen. Ja, dass das Motiv nicht, ich Probleme nutzen für sich, also das Motiv ist, Probleme für sich zu nutzen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Diese Menschen haben gar kein Interesse daran, dass es gut läuft. Weil wenn es gut läuft, würden sie nicht mehr gesehen werden. Und das meine ich damit, ne? Das Motiv ist, ich will gesehen werden und die einen haben zu Kindeszeiten Probleme verursacht. Ich gehörte dazu im Übrigen. Also ich habe viel Mist gemacht als Kind und habe darüber Aufmerksamkeit gewonnen. Und dann gibt es die leisten, die gefallen wollen und die sich gut hinstellen wollen und darüber Aufmerksamkeit zu bekommen. Nur ich sage immer, meine Lebensgeschichte ist doch nicht richtig oder falsch, gut oder schlecht, sondern sie ist, wie sie ist. Und ich habe zu lernen, damit umzugehen. Und von daher fand ich das so ansprechend, auch in eurem Podcast. Es geht ja auch um Transformation und Bewusstsein. Und das letztendlich geht es doch um das Bewusstsein darüber, wieso ich mich verhalte, wie ich mich verhalte. Und darüber dann den Transformationsprozess einzuleiten. Denn ohne Bewusstsein keine Transformation. Das ist ein bisschen wie mit dem Alkoholiker. Das sage ich ja auch. Etwas, eine Krise erkennen, damit ändert sich noch nichts. Anerkennen, A, schon ein bisschen, aber ich muss mich dann auch dazu bekennen, also einen Entschluss fassen, ich muss es wollen, und dann ändert sich das. Bei einem Alkoholkranken, der nicht weiß, dass er ihm nicht bewusst ist, dass er zu viel trinkt und das nicht anerkennt, ja, ich trinke zu viel Alkohol. Wenn dieser Schritt fehlt, wird es nicht möglich sein, diesen Menschen zu therapieren. Also er muss es erkennen, er muss es anerkennen, und dann kommt das sich dazu bekennen, ich fasse den Entschluss, ich will das ändern. Und das sind die drei Schritte, die wir brauchen.
Tatsächlich bist du jetzt der Erste, der festgestellt hat, worum es in diesem Podcast geht, oder zumindest der mir das erzählt hat. Die Zeit rast total voran und ich würde gerne ein bisschen zusammenfassen, bevor ich dich frage, wie man an dich, ja, an dich rankommt, um mit dir zu arbeiten, an deinen Weisheiten auch teilzuhaben. Das ist so ein Stück weit, wenn es um Unvorhersehbarkeiten geht, das habe ich jetzt so mitgenommen, ja, sich innerlich unabhängig aufzustellen und Dinge einfach auch zu akzeptieren im Außen, die so sind und auch vielleicht auch bei sich selber und eben an sich selber zu arbeiten, ob es jetzt der Chef ist oder äußere Umstehende, Kriege, Krisen und so weiter. Das merke ich auch bei dir, so den Menschen, die da vielleicht noch nicht sind oder nicht sein wollen, trotzdem liebevoll zu begegnen, weil ja, es ist doch eher Unbewusstsein als Boshaftigkeit. Also das ist auch für mich etwas, was mich wirklich trägt jeden Tag, dass ich meinen Mitmenschen mit Liebe begegne. Ich muss sie nicht mögen, aber ich darf sie lieben. Ja, Bodo, wie kommt man denn an dich ran?
Es gibt tatsächlich ein Team bei uns, das sind die Obstalsboom-Wegbegleiter. Das sind alles langjährige Obstalsboomer. Und die haben den Staffelstab von mir übernommen, wenn es darum geht, die Menschen und die Kultur zu entwickeln. Und ich unterstütze sie dabei. Und das sind eigentlich die Ansprechpartner, wenn es darum geht, auch Kontakt zu mir zu bekommen, Kontakt oder teilzunehmen an den Klosterkursen, die ich gebe oder andere Kurse, die ich gebe. Die haben eigentlich, nicht eigentlich, bei ihnen laufen alle Informationen um das Entwickeln des Menschen und der Kultur im Unternehmen zusammen. Und wenn ihr mit diesem Mirko ist der Geschäftsführer, wenn ihr mit ihm ins Gespräch kommt, dann könnt ihr herausfinden, was denn das Passende ist. Also da hilft er dann auch tatsächlich, dabei herauszufinden, was ist jetzt das für mich in meiner Situation passende? Ist es vielleicht ein stiller Impuls? Wir haben ja ein Hotel für Zeit in Stille geschaffen, aus einem Luxushotel ein Klosterhotel gemacht, frei von Religion. Ist es vielleicht eine Auszeit im Hotel für Zeit in Stille mit einem stillen Impuls zu einem Thema, das dann gerade ansteht in dem Jahr? Oder ist es ein Klosterkurs? Oder möchte ich mal ein Kultursightseeing machen bei Obstalsboom? Ne, machen wir ja auch, ne, wo man dann wirklich mit den Menschen zusammen ist, mit dem Zimmermädchen, mit dem Koch und mal hört, wie fühlt sich denn das an, worüber ich jetzt in der Öffentlichkeit lese? Was bedeutet denn das aus Sicht eines Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin, eines Mitarbeiters? Das gilt es dann herauszufinden, weil die Motive der Menschen, die zu uns Kontakt aufnehmen wollen, sind ja vielleicht ganz unterschiedlich. Ja, und das ist eigentlich der beste Weg. Und das sind die sogenannten Obstalsboom-Wegbegleiter.
Sehr
Und
schön.
ja, die haben den direkten Draht dann zu mir.
Prima, das klingt toll. Also, falls jemand über eine besondere Art von Teamweiterentwicklung der nachdenkt und dieses Interview hört, das wäre vielleicht ja auch mal eine Idee statt klassische Teambuilding-Kurse.
Und
Vielen
vielleicht noch
Dank.
Alter, in Ergänzung dazu, vielleicht noch auf Instagram. Da poste ich sehr viel zu diesen Themen, über die wir gesprochen haben. Und da kann man mir natürlich auch Nachrichten schreiben. Oder LinkedIn, da bin ich auch. Bei LinkedIn mit den Nachrichten, da dauert es in der Regel ein bisschen länger, bis ich mich zurückmelde. Da, du hast das erfahren, weil ich dann tatsächlich nicht hinterherkomme. Aber Insta ist dann, da ist es ein bisschen dosierter gefühlt. Und ja, das ist auch eine Option, zumindest auf dem Laufenden auch zu bleiben.
Aber man findet dich trotzdem, wenn man will. Wo ein Wille ist, also ein Weg, oder man muss so hartnäckig sein. ja, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Es ist so schön gewesen, so berührend. Und ja, magst du noch irgendwie etwas zum Schluss sagen?
Etwas, was mir dabei geholfen hat, herauszufinden, ob der Tag so in meinem Sinne gelaufen ist, habe ich versucht, indem ich eine Frage beantwortet habe. Und die Frage lautet, was haben heute die anderen davon gehabt, dass es mich gibt?
Das ist eine wirklich gute Frage. Die nehme ich jetzt mal mit. Ganz herzlichen Dank, Bodo Jansen.
Ja, vielen Dank, liebe Doris.
Und das war es bei Let's Start: Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Let's Start. Viel Spaß bei der Umsetzung.